Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, so das Thema des heutigen Vormittags. Und wir lesen einen Vers aus 1. Johannes, 2. Kapitel, Vers 8. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wir lesen noch 3 weitere Verse. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Licht der Ewigkeit, das dadurch auch in unsere Herzen fällt und in unsere Welt kommt. Und wir danken dir, dass du dir so viel Mühe mit uns gibst, Liebesmühe, dass du Arbeit des Heiligen Geistes an uns hast, auch heute in dieser Stunde. Und dass du jeden Tag in unser Leben hinein investierst in deiner Treue, dass du nicht müde an uns wirst, dass du uns nicht lässt. Eigentlich sind wir ja hoffnungslose Fälle, aber bei dir sind alle Dinge möglich. Und so danken wir dir für dein wunderbares Liebeswerk, danken dir für dein Engagement der Liebe, danken dir für deine Treue auch an diesem Tag. Und du weißt, wie viele Menschen heute auch in die Kirchen kommen, Menschen, die sonst vielleicht gar keinen Kontakt irgendwie haben, nie unter dein Wort kommen. Und nun schenk auch in der Verkündigung, dass deutlich wird, Jesus ist der Heiland, Jesus ist der Retter und es ist in keinem anderen Namen das Heil als allein in deinem Namen, Herr Jesus. Danke, dass du noch wirksam bist. Danke auch noch für diese Gnadenzeit, obwohl die Welt dich so reizt mit ihrer Abkehr und ihren Sünden, insbesondere auch wir hier in Deutschland. Danke, dass du auch heute Morgen gegenwärtig bist, dass du unseren Bruder segnest, die Verkündigung, das Hören, das Singen, das Beten. Amen.
Es war reich in dieser Woche, das Thema von der Finsternis der Welt zu betrachten. Das ist ein großes Thema der Bibel, dass die Menschheit im Finsteren lebt. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Unser Wunsch, hast du richtig gesagt, in den Weihnachtsgottesdiensten, ist ja so eine unglaubliche Möglichkeit, dass die Leute ahnen, dass ihnen irgendetwas fehlt. Und dann ist es schrecklich, dass dann ihnen bloß irgendwas erzählt wird von Flüchtlingen. Das ist eine Not, aber gehört nicht zu Weihnachten. Und dass ihnen erzählt wird über Armut und Hilfe in der dritten Welt und was weiß ich. Sondern dass das Licht in unserem Leben, Jesus, das Licht, uns erleuchten muss. Und dass das die herrliche Sache von Weihnachten ist. Jetzt ist interessant, wie machen das eigentlich die Missionare? Wenn man unter Menschen lebt, die überhaupt keine Ahnung vom Christentum haben, was macht man denn da? Es war für mich eindrucksvoll, das mit Missionaren in Indonesien zu diskutieren. Indonesien ist ein ganz besonderes Land mit 13.000 Inseln. Besteht das Land aus 13.000 Inseln. Und die billigste Weise, wie man da reisen kann, ist mit dem Schiff. Und da ist man oft 24 Stunden unterwegs. Das sind große Motorkähne, teilweise dann überdacht, wo man dann ein wenig liegen kann. Und da ergeben sich Gespräche auch mit den Einheimischen. Und die Missionare haben sich da schon was überlegt. Ein Missionar hat mir gesagt, wenn dann die fragen, was tust du hier? Er sagt, ja, ich bin da. Was machst denn du? Er sagt, ja, man darf ja kein christliches Zeugnis geben. Ist ja verboten im Islam. Ist ja ganz allergisch. Und da hat er gesagt, ich habe ein Schiff. Und das Schiff hat einen großen Besitz. Dem gehören große Ländereien und unheimlich, was der alles hat. Ja, und was tust du? Ich suche einen Erben. Mein Chef will das alles weitererben. Ja, käme das auch für mich in Frage? Das käme schon für dich auch in Frage. Und er hat dann weiter geredet, bis er die ganze christliche Botschaft angebracht hat. Denn auf Fragen darf man antworten. Man muss es bloß dementsprechend geschickt machen. Werner Jahnke, ein Missionar vom WEC, weltweiten Einsatz für Christus, war dort ein ganz großer Pionier, ist ja schon lange heimgerufen. Und er hat erzählt, das ist in der Zeitschrift gewesen, vom WEC, das hat mir großen Eindruck gemacht. Er trifft einen Lehrer, einen Muslim, der sehr ernst war. Und er hat immer überlegt, reden Sie nie über Religion. Nie über den Islam. Und vor allem machen Sie den Islam schlecht. Dann gehen gleich die Türen zu. Dürfen Sie gar nie machen. Sondern suchen Sie die Neugier zu wecken. Und das hat der Werner Jahnke großartig gemacht bei diesem Lehrer. Er hat ihn gefragt, was willst du mit deinem Leben machen? Und der Muslim war sehr ernsthaft und hat ihm gesagt, ich möchte ein guter Mensch sein. Und er hat gefragt, wie kommst du vorwärts? Und er hat gesagt, es ist ganz arg schwer, aber ich komme nicht richtig vorwärts. Sie müssen wissen, Muslime haben kein Sündenbewusstsein. Eigentlich haben Muslime immer, ich erfülle ja alle Gebote, bete 5-mal am Tag und gehe in die Moschee und so weiter. Aber es ist ein ganz wunderbarer Moment, wenn ohne den Heiligen Geist ein Muslim schon merkt, ich bin in meinem Leben unvollkommen. Und dann haben sie darüber gesprochen, wie er kämpft und ringt. Und das ist übrigens auch mit unseren Mitbürgern ein ganz tolles Thema. Denn viele bemühen sich, ich will ein ehrlicher Mensch sein und ich schaffe das nicht. Wer von den jungen Leuten will nicht eine gute Ehe führen und dann geht die Ehe schief? Das ist eine ganz schreckliche Tragik, wie die vor dem Altar stehen und dann noch die ganze kirchliche Feier wollen mit dem Orgelspiel und alles, was dazugehört. Interessiert mich auch immer, dass die jungen Leute gar nicht in ihren Freikirchensälen, wo sie sind, getraut werden. Da wollen sie die alten Kirchen wieder haben. Es muss nur ein alter Kirchenbau sein, alles ganz traditionell. Aber die große Not ist ja, dass wir das nicht schaffen, ein guter Mensch zu sein. Und dann hat er gesagt, wie machst denn du das? Wie kriegst du die Finsternis? Hast du auch Finsternis in deinem Herzen? Dunkelheit, böse Mächte, die in deinem Herzen sich austoben. Das ist ja das große Problem der Bibel. Der Mensch ist gefallen. Seit Adam. Und dass der erstgeborene Sohn, der Kain, gleich seinen Bruder totschlägt, das ist ja gleich massiv, was da in der Bibel drin steht. Dass da so Gedanken des Hasses in uns drin sind. Und wenn Sie da seelsorgerlich sensibel sind, können Sie auch ganz tolle seelsorgerliche Gespräche führen. Wenn einer sein Vertrauen, und übrigens, über das, was da gesprochen wird, dürfen Sie nie erzählen. Das dürfen Sie nicht entblättern, weil das ist ja ein ganz großes Vertrauen, das Ihnen Menschen entgegenbringen. Ich sagte Ihnen schon, dass bei den Hausbesuchen, die wir als Pfarrer machen, die Menschen ganz schnell davon reden, von ihren Nöten, wie sie im Leben gescheitert sind. Das ist eigentlich das große Thema, aber es wird nirgendwo mehr angesprochen, auch in den Kirchen fast nicht mehr. Und dann hat Werner Jahnke gesagt, dann kann ich erzählen, dass da einer gelebt hat. Na, du musst ihm sagen, ich will nicht Religion, ich will jetzt mit dir nicht über Religion, ich rede nicht über Religion, aber da war einer Mensch und der hat mein Leben rein gemacht. Das war Jesus. Er sagt, ich habe den nie mehr getroffen, aber ich bin gespannt, ich habe viel für den Mann gebetet, ob die Saat aufgeht. Bei Muslimen dauert es oft viele Jahre. Und bekehrte Muslime, die Christen wurden, haben immer geraten, nicht gleich so massiv, gebt nicht gleich eine Bibel. Bei der Bibel ist sowieso ganz schwierig, da kommen sie in die Stammbäume im Neuen Testament und kommen gar nicht weiter. Sondern lasst das in einem Wort mal wirken. Aber das habe ich immer wieder gehört, dass Muslime, die dann zu Christus durchgebrochen sind, sagen, das erste Mal, wie ich von Jesus hörte, das war ein Lichtpunkt, den ich nicht kannte. Dass es eine Stelle gibt, wo Sünde, so sagen wir als Christen, also wo die Dunkle, die Finsternis meines Lebens weggetan wird. Ich kann es nicht und das geschieht gratis, aus Gnade, unverdient, geschenkt. Werde ich rein und ich darf immer wieder zurückkehren und von dieser Gnade nehmen und das erleben. Das hat ja Jesus in seinen Predigten so oft erwähnt, dass in unserem Herzen diese ganze Not der Finsternis sich austobt. Und wissen Sie, das, was besondere Not ist, ist die Liebe zu meinen Mitmenschen. Mit Feindesliebe ist es viel leichter als mit der Bruderliebe. Wissen Sie das? Mit denen, wo man unter einem Dach lebt. Feindesliebe ist ganz leicht. Das ist auch immer so witzig, wenn dann gesagt wird, dass wir irgendwo die Menschen in Südamerika lieben sollten. Das ist kein Problem. Das ist alles Theorie. Aber mit denen, denen man hautnah zusammen ist, auch mit Geschwistern oft, ganz schwierig. Und das bleibt oft bis ins Alter die große Rivalität der Geschwister. Und da wird es auf einmal offenbar, dass wir gar nicht lieben können. Aber bis ein Mensch sich das eingesteht, ich habe diese Liebe nicht. Das ist das große Thema im Johannesbrief. Ich habe diese Liebe nicht. Wie ich mal von einem Dienst heimgefahren bin, den ich in Stuttgart hatte, mit der Straßenbahn am Charlottenplatz, war Fahrerwechsel der Straßenbahn und dann kommt plötzlich der Straßenbahnfahrer. Wir waren ganz hinter diesem Abteil, wo der Fahrer sitzt und setzt sich zu uns hin. Und jetzt merke ich erst, dass er ein Mann, das kenne ich das Gesicht aus unserem Gottesdienst. Wir hatten ja mit vielen Leuten keinen persönlichen Kontakt und der hat sich gefreut, dass er mich trifft. Und dann frage ich immer ganz schnell bei Christen, wie bist du zum Glauben gekommen? Das ist ja interessant, noch nie eine tupfengleiche Geschichte erlebt. Jeder hat eine andere Art, so Gott geht ganz anders vor. Und er erzählt, er sei Österreicher und in Österreich hat er einen Freund gehabt. Und er hat einfach mit ihm gesprochen, wie lebst du eigentlich, was ist dein Lebensziel? Und er hätte ganz massiv, das ist auch eine Methode, wie man es hat, mit dem Holzhammer hat gesagt, überleg dir mal, wenn du so weiterlebst, kannst du Gott nicht gefallen und dann kommst du in die Hölle. Und er sagt, das hat bei mir sofort eingeleuchtet. Und ich habe das Steuer rumgerissen und habe Christus ergriffen, habe das mit Jesus festgemacht. Und das ist das große Thema unseres Lebens. Ohne eine klare Bekehrung, ohne eine Kehrtwende, so kann man es auch nennen, Jesus nennt es Buße, ist auch das gleiche Wort, vom Hebräischen her Schuf, heißt umkehren, Steuer herumreißen, und dann Christus ergreifen, mit ihm das neue Leben machen. Denn du kannst selber dein Leben nicht heiligen, nicht reinigen, nicht neu machen. Du brauchst den Heiland. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, weil noch nie ein Mensch das fertiggebracht hat, Gott wohlgefällig zu leben. Im Römerbrief sagt Paulus, noch nie ein Mensch gerecht geworden aus sich selber. Ganz große Not der Menschheit. Und das Thema, das müssen wir an Weihnachten ansprechen. Das ist das Thema der Bibel. Und das ist wunderbar. Und das macht Jesus. Und das ist ein ungeheurer Moment. Wir müssen wieder von der größten Not unseres Lebens reden. Wie wir das machen, ob man von Schuld redet, ob man von Versäumnissen redet. Das Wort Sünde, warum ist das verpönt? Weil wir davon nichts wissen wollen, weil wir es verdrängen in unserem Leben. Es ist auch für uns Christen laufend wichtig, denn wir brauchen das jeden Tag neu. Kein Tag, wo wir nicht beschließen können und sagen, Herr, du musst jetzt die ganze Last meiner Versäumnisse und des Unrechts wegnehmen und du musst in mein Herz hineinkommen, du musst die neue Kraft meines Lebens sein, die mich erfüllt. Und wo das geschieht, wo ein Mensch zum Glauben kommt, wir hatten das erzählt von Philipp Spitta, mit der Höllenfahrt, der Selbsterkenntnis, der Höllenfahrt des seines Innersten. Einmal zu erleben, ganz ähnlich ist es einem Mann gegangen, der war der Schwiegersohn von dem Pastor Engels in Nümbrecht, eine große Erweckung, Nümbrecht, eine große Gemeinde dort im Siegerland, und wie der zum Glauben kam als Theologiestudent, hat er ganz bewegt das Lied gedichtet, Gott ist die Liebe. Ich lag in Banden der schnöden Sünde. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Das Lied liebe ich ja. Ich weiß nicht, warum man das nicht singen kann. Das ist doch kein Gassenhauer. Sondern in schlichten Worten zusammengefasst. Und das ist auch für alle, die in der missionarischen, evangelistischen Arbeit sind, so wunderbar, dass es mit wenigen Worten beschrieben ist, der springende Punkt. Jesus hat mich angenommen und seitdem er mein Leben neu gemacht hat, erlebe ich mein Leben ganz neu und ich habe diesen Heiland unsagbar lieb. Jetzt müssen Sie wissen, bei Theologen ist das ganz arg schlimm, die können das Wort nicht ertragen, dass man Jesus lieb hat. Karl Barth hat ganz arg dagegen gekämpft und hat erst in seinem 10. Dogmatikband 4.2 heißt das in der Fachsprache der Theologen, hat er in einer Randbemerkung unten hingeschrieben, dass er in seinem Leben pulsgerade daneben lag, dass es keine Liebe zu Jesus gibt. Und ihm ist es aufgegangen an der großen Sünderin. Das war ja eine böse Frau. Wie viele Ehen hat die kaputt gemacht? Die Frauen haben ja eine Macht oft über Männer. Das ist ja eine ganz große Not. Und diese große Sünderin sinkt Jesus zu Füßen, weil er sie frei gemacht hat. Sie hat Jesus gesucht. Und da sagt Jesus zu dem Simon, zum Pharisäer, du, die hat dir eins voraus, die liebt mich. Du liebst mich nicht. Ich bin zu dir gekommen, ich war bloß der Gastfreund, aber du hast mich nie geliebt. Nur der, der Sünden vergeben bekommen hat, kann lieben. Der kann Jesus lieb haben. Und das ist das für uns aus der Tradition des Pietismus eine ganz wichtige, ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben. Der Heiland, der mich gerettet hat, das ist mir der liebste Freund meines Lebens. Er ist mein Bruder geworden. Jesus schämt sich nicht, unser Bruder zu sein. Und er sucht uns, obwohl wir doch abstoßend sind für ihn. Es muss doch ein Ekel sein, sich mit unserem Leben zu beschäftigen, der so gefallen ist. Aber Jesus sucht das und ich habe ihn lieb. Und das ist ein Thema in der ganzen Bibel. Im Epheserbrief, Christus liebhaben ist besser als alles wissen. Der Glaube ist nicht ein Denkvorgang, sondern wo ein Mensch Jesus erlebt hat, dass er sein Leben, die alte Schuld vergeben hat, ist ja oft ein Moment, wo viele Leute einfach vor Bewegung weinen müssen. Er hat mir mein Leben neu geschenkt und ich darf immer wieder das empfangen. Wir haben viel zu wenig Gelegenheiten, auch unsere Sünde zu bekennen in den altpreußischen Gottesdiensten, altpreußische Union, wer da herkam, da war es immer noch, ich habe es noch in Heidelberg erlebt, die alten Liturgieformen haben wir alle abgeschafft, das begann immer so, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, so begann der Gottesdienst. Und dann das Bekenntnis der Schuld und dann der Zuspruch der Vergebung. War damals ganz großer, spätere Kultusminister Wilhelm Hahn, der Sohn des Märtyrers Traugott Hahn. Ach, das war für mich herrlich in der Heiliggeistkirche in Heidelberg, voll besetzt mit Studenten. Und das ist ein Thema, das heute Menschen brennend interessiert. Wie komme ich aus dem alten Schlamassel raus? Es leidet doch jeder Mensch an diesen Ehespannungen, an den Spannungen mit Kollegen, an seinem Schmutzgedanken. Und der ganze Dreck, der uns ja verfolgt, auch die jungen Menschen bis hin durch ihr Handy und all die Bilder, die sie dann haben, die man nie mehr aus dem Kopf raus. Jesus macht dich porentief rein. Und er gibt dir eine Vergebung und ein neues Leben. Und darum kann man Jesus nur lieb haben. Das ist ein ganz wunderbares Thema über der großen Sünderin und an ganz vielen Stellen, ja schon im Alten Testament. Du sollst Gott einen lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und man kann eigentlich nur über diese Liebe Christus richtig entdecken. Und die schönste Liebe ist diese Christusliebe, die wir haben, aus Dank für das, was er uns geschenkt hat und was er uns gegeben hat über der Vergebung. Und das ist das Thema im Johannesbrief. Darum heißt es in diesem ersten Kapitel, wenn wir leugnen und sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, wenn wir es zugeben, ja, bin sündiger Mensch, das ist doch eigentlich das Einfachste. Wir alle kämpfen jeden Tag und erliegen, weil der Teufel den Fuß in die Tür unseres Herzens stellt. Und immer ist er der Stärkere, der uns wegdrückt. Wie heißt er? Du aber herrsche über sie. Ich kann doch nicht über die Sünde herrschen, über die Versuchung. Doch Jesus, wenn er in meinem Leben Wohnung macht und der Herr meines Lebens wird. Und darum will ich ihn lieben und ich will einmal einen Satz aufstellen. Die Liebe zu Jesus ist die Höchstform des Glaubens. Bei uns meint man ja immer die Diskussion über die Probleme des Glaubens und über Glaubenszweifel. Das sei die höchste Form des Glaubens. Das ist ein Unsinn. Man kann nächtelang durchdiskutieren. Unsere Vernunft, wie hat Luther gesagt, ist eine Hure, die kann so rum und andersrum. Mit der Vernunft kannst du alles beweisen, alles widerlegen. Da kommst du in Glaubensdingen nicht weiter. Und das ist die große Not der Theologen, dass sie meinen, mit der Vernunft könnte man Gott ergreifen. Nein, dritten Glaubensartikel. Ich kann nicht durch meine Vernunft noch meine Denkkraft Gott erkennen, sondern der Heilige Geist muss mich erleuchten. Und wenn der Heilige Geist mich erleuchtet, dann sehe ich meine Schuld, er überführt mich von der Sünde. Und dann sehe ich das, und das ist das große Thema. Ich glaube, viel mehr Menschen um uns herum, die leiden daran. Es sind schon mal aufgefallen, dass in unseren Zeitungen nie erwähnt wird, wie viele Menschen sich heute Nacht und über Weihnachten das Leben nehmen. Und wenn das kommt, irgendwo hat sie ein Leben, kommt gleich ein Zusatz, suchen Sie bitte eine Beratungsstelle auf, wenn Sie mit solchen Gedanken kämpfen. Das ist eine Absprache. Weil so viele Menschen am Leben verzweifeln, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Erst recht, wo man gescheitert ist im Leben. Und jeder von uns ist doch in irgendwelcher Weise gescheitert. Wir hatten alle große Pläne. Und das müssen wir doch auch den jungen Leuten sagen. Das hat keinen Wert mit deinen großen Illusionen, mit deinem Willen, du erreichst nichts, wenn nicht Jesus, der Heiland, von Gott gesandte Retter, der kennt dich doch. Wilhelm Busch hat es immer so schön gesagt an Jesus und unser Schicksal. Er ist der Fachmann, weil er uns geschaffen hat. Niemand versteht dich so wie du, wie er, der lebendige Gott. Der kennt doch das alles, was das Problem ist. Darum hat er Jesus, den Heiland, gesandt. Und der nicht nur Sünden vergibt, sondern der unser Herz besetzen will, dort wohnen will. Christus lebt in mir. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Paulus in Galater 2,20. Das ist der Herrenwechsel, der passieren muss. Anstelle meines Ichs muss Jesus wohnen. Und er sagt hier, der Johannes, so, es gibt eine ganz schlichte Probe aufs Exempel, ob du wirklich Jesus gefunden hast. Was ist denn das? Dass du seine Gebote hältst. Ja, warum seine Gebote? Wenn du Jesus lieb hast, dann hältst du seine Gebote. Welches Gebot willst denn du nicht lieb haben? Willst du Ehe brechen? Willst du falsches Zeugnis reden? Willst du einem anderen das Leben rauben? Warum? Du kannst die Gebote, seine Gebote sind nicht schwer. Aber auch wie Jesus sie auslegt in der Bergpredigt, bis in unser Herz hinein. Die Sünde macht keinen Menschen glücklich. Die große Betrügerei des Teufels, das uns einredet, als ob irgendeine Sünde uns glücklich macht. Es hat noch nie einen glücklichen Ehebrecher gegeben. Vielleicht wenige Stunden, aber dann kommt, und je älter man wird, nagen in uns die Sünden der Jugend. Und darum sagt der Johannes so schön, ein Zeichen, dass Jesus in uns wohnt, die Probe ist, ob wir die Gebote lieben und ob du ihn lieb hast. Wenn du Jesus lieb hast, wirst du nie mehr Freude haben an irgendeiner Sünde. Und du wirst sein Wort lieb haben. Jetzt ist das ja in unseren Tagen so schwierig, dass bis hinein in unsere freikirchlichen Kreise, gläubigen Kreise, das so schlimm ist, dass man meint, man müsste das Wort Gottes verändern und das Wort Gottes umdeuten in unseren Zeiten. Warum eigentlich? Warum erfindet man neue Dinge? Warum will man sich an eine sündige Welt anpassen? Selbst die Ordnungen, die die Welt hat, die können doch für Christen nie verbindlich sein. Sondern das heißt hier so schön, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht in die Finsternis, hat seine Augen verblendet. Das ist ganz wunderbar, dass wir Jesus lieb haben dürfen. Und dass das eine ganz normale Folge ist, dass wir sagen, niemand in der Welt versteht mich so und hat mich so lieb. Das können Sie gar nicht machen. Sie werden immer wieder den Anstoß haben an vielen Bösen, was in der Welt geschieht. Aber Jesus liebt uns, je tiefer wir gefallen sind. Und dass Menschen, die ganz Schweres getan haben, auch Mörder, hat Jesus lieb. Weil er sie erneuern will. Er kommt als so ein großer Retter, für den es gar keine Grenze gibt. Und das ist dieses herrliche Evangelium, das Menschen dorthin geführt hat, dass sie Jesus aufgenommen haben und dass ihr ganzes Leben nur eine Liebe zu Jesus war. Das ist ganz interessant. In Burma ist es ja ganz arg schwierig, heute Myanmar, die Burmesen von der christlichen Botschaft zu erreichen. Das ist eine ganz große Not. Diese Bergvölker, die dort leben in den Bergen, die sind viel offener, weil sie aus dem Heidentum kommen, aus dem Geisterglauben. Unter den Burmesen gibt es vielleicht geburtsmäßig in Burmesen vielleicht nur 10.000 gläubige Christen. Der erste, der sich taufen ließ, der wollte unterhalb der Pagode getauft werden, weil der König gesagt hat, wer das tut, wird sterben müssen. Ich werde ihn umbringen. Der erste Christ sagt, dann will ich für Jesus sterben. Dort will ich getauft sein. Es geht dann auf einmal so tief. Und sie merken, Jesus mein Heiler. Aber da war einer, der hat diesen Missionar, den ersten Missionar in Burma, immer begleitet, ein ganz liederlicher Mensch, ein Mörder. Die Menschen haben immer gesagt, das ist eine Ausgeburt des Bösen. Kotabio hieß der. Hat neulich Wolfgang Bühne auch in seiner Zeitschrift Fest und Treu abgedruckt aus unserem Buch. dem Missionsbuch Jenseits der endlosen Meere, wo ich solche Schicksale schildere. Und der Cotabio war aber immer dem Missionar nachgelaufen und hat gesagt, jetzt zahle ich Geld. Er war nämlich immer noch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Sklaven, in seinem Sklavenstand zu seinem Herrn. Sagt, ich kaufe dich frei, aber dann lass mich in Ruhe, begleite mich immer, das gibt so ein schlechtes Image. Wenn du mich begleitest, so ein liederlicher Mensch, er wollte vorbildliche Christen haben. Und der Cotabio wich nicht von ihm. Er blieb zeitlebens ein ungehobelter Mensch. Aber die meisten dort unter den Karen, das ist ein großer Bergstamm, sind durch den Cotabio zum Glauben gekommen, weil sie gesehen haben, welch eine Änderung Jesus im Leben dieses Menschen gemacht hat. Er war nie vorbildlich. Das ist ein Irrtum, wenn wir meinen. Wir bleiben immer wieder Kinder unserer Zeit, auch in unserem Leben. Aber das, dass er Jesus gefunden hat, dass Jesus angefangen hat, sein Leben zu reinigen, und das auch für neubekehrte Menschen ganz wichtig. Ja, sie meinen, die seien sofort Engel. Da sind noch viele alte Dinge da. Aber Jesus hat angefangen, Menschen zu erneuern und zu reinigen. Und wenn diese Liebe zu Jesus brennt, dann kann das Alte gar nicht mehr durchkommen. Dann wird einer immer unglücklich sein. Jetzt bin ich wieder abgerutscht in meine alte, blöde Vergangenheit. Ich will doch mit Jesus leben. Das ist so schön, dass Jesus immer anschaulich in Gleichnissen gesprochen hat. Und eines der schönsten Gleichnisse, das wir haben, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dass das die Not ist, dass wir vom Vater weglaufen und dann in die Welt gehen und dann, ich will mein Leben selber verwirklichen und dann kommen in all die Abhängigkeiten und dann vergeudet man den kostbaren Besitz, den der Vater, der himmlische Vater einem mitgegeben hat. Und dann kommt der Sohn ja zur Erkenntnis, er schlug in sich, das ist ganz toll, ich bin schuld. Die meisten Menschen sagen nur, die Gesellschaft ist schuld. Warum gibt's auch so ungerechte Verhältnisse? Warum bin ich bei den Schweinen? Warum gibt der Chef von den Schweinen, der Bauer, nicht mehr bessere Sachen? Oder warum schickt mir mein Vater nicht Pakete, Fresspakete? Der weiß doch, wie dreckig es mir geht. Also wir sind immer der Anklage, der andere ist schuld. Aber wenn der Moment kommt, das ist der Moment, der größte Moment und der wichtigste Punkt am Menschen, ich bin schuld, das schlug er in sich. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann erkennen, es gibt eine Stille, wo ich Heilung finde. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Paul Humburg sagt ja in der schönen Auslegung, die er dazu geschrieben hat vom verlorenen Sohn, das ist der Schlüssel, dass er vor seinem Vater niedersinkt und sagt, ich habe gesündigt. Das geht uns am schwersten über die Lippen, auch Christen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht so, wie ich immer machen will. Und das ist heute die große Lüge der Christenheit, dass man ein vorbildlicher Mensch sein will. Das geht doch gar nicht, sind wir doch nicht. Und das ist so befreiend auch für andere zu sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Du auch, ja? Übrigens, für Muslime, das Allerwunderbarste, wenn Christen sagen, du weißt, ich werde auch nicht fertig, aber ich habe Jesus. Der wird mit mir damit fertig. Und die meisten wollen bei den Muslimen immer Vorbild sein. Das wollen ja die Muslime auch. Sondern sagen, nein, ich bin, und das ist so groß. Denn nur dort findet man wirklich zum Frieden. Und jetzt ist der Sohn, der verlorene Sohn, daheim beim Vater. Und mich wundert das immer wieder in der Geschichte, kann man ja drüber nachdenken, hat er nicht immer wieder Lust gehabt, mal so richtig durchzubrennen, Nacht durchzuzechen und zu huren und alles. Nein, das hat er nicht mehr gehabt. Er sagt, das will ich meinem Vater nicht antun. Und es macht mir auch nicht reich. Ich habe gesehen, da steckt nichts dahinter. Hohl, nur Enttäuschung am Ende, Betrug. Wissen Sie, das ist das Schöne, was es ist, wenn ein Mensch Jesus gefunden hat, dass er ihn über alles liebt. Und der Dienst ist nie eine Pflicht, sondern eine wunderbare Sache, dass wir unserem Herrn Jesus dienen dürfen, dass wir unsere Glieder, unseren Leib hingeben dürfen für ihn zum Dienst. Und dass Jesus aus unserem Leben etwas macht zu seinem Lob, da kann man ja nur dankend dafür und sagen, das ist doch herrlich. Und das ist im Johannesbrief wunderbar beschrieben. Wir sind nun Gottes Kinder, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Jesus gleich sein werden. Erst in der Ewigkeit. Aber es hat jetzt angefangen, ein Prozess. Und wir können nimmer in der Sünde weitermachen. Es muss ein Bruch erfolgen. Und darum leben bekehrte Christen anders als die Welt. Und sie wollen gar nicht mehr nach der Art der Welt leben. Das ist anders. Ich habe das vorher bei der Musik gesagt, dass ich das oft von bekehrten Leuten gehört habe, die aus ganz furchtbaren Abhängigkeit kamen, aus Drogensucht und schrecklicher Kriminalität. Die sagen, Wenn ich die Laute wieder höre in meiner alten Umgebung, dann wacht das alte Leben wieder mit mir auf. Ich möchte ein anderes Leben haben, ich möchte das Jesusleben haben. Ich möchte Lieder singen, wo meine Liebe zu Jesus Ausdruck findet, wo ich ihm dienen kann. Und das ist so herrlich, dass das kein Kopfwissen ist. Das Feuer der Liebe wird entzündet, und das sagt der Johannes, über der Vergebung der Schuld. Und das ist das Größte, das gibt es in keiner Religion dieser Welt, dass der himmlische Vater selbst die Folgen meiner Sünde trägt und sein Leben hingibt zu einer Versöhnung und dass der Himmel sich öffnet. Und das ist so groß, denn diese Liebe, jetzt ist so schlimm, das sagt der Johannes auch schon, der steht nicht in Worten. Man kann über Liebe ja reden. Und Sie kennen auch Leute, auch bei jungverliebten Leuten, die reden so richtig schwülstig über Liebe. Ganz groß, meine Liebe ist so toll. Das ist ja heute für mich immer eine Not, wenn junge Leute heiraten, dann wollen sie das eheliche Treuebekenntnis selber sprechen. Und wo ich das miterlebt habe und wo ich dummerweise jungen Leuten nachgegeben habe, da lesen die dann was natürlich ab, dass sie auf dem Zettel vorgeschrieben haben, ich will dir, das hat zu ihrem Ehegespunster, Ehegatte, ich will dir immer treu sein, ich will dich nie enttäuschen, ich will ganz, ganz, wie dem man sagt, bleib doch mal auf dem Teppich. Du kannst jetzt so schwülstig von der Liebe reden, der Alltag in der Ehe sieht doch anders aus. Wir sind doch Menschen. Wir sind doch alles Menschen, wissen um die Macht des Teufels und um Sünde und allem. Bleibt auf dem Boden. Wie heißt es Ehebekenntnis? Wo einer nur versprechen soll, dass er den anderen als Gabe Gottes ehren und lieben will. Nicht, dass er ihn gesucht hat, sondern dass es eine Gabe Gottes ist, ein Geschenk für ihn. Und in Freude und Leid ihm treu bleiben, bis er tot ist, ganz harmlos. Aber schon das ist dann so groß. Aber diese Schwülstigkeit, sagt Johannes, passt auf vor der schwülstigen Liebe, das ist nicht echt. Sondern die Jesusliebe soll dich treiben. Und ich kann die Liebe zum Nächsten nur haben, wenn ich die Jesusliebe habe. Und immer wieder vor dem großen Wunder stehe. Er hat uns zuerst geliebt, lasst uns ihn lieben. Ich darf Jesus lieb haben. Und Jesus kennt den ganzen Dreck meines Lebens und den er weggetan hat. Und darum darf ich auch den Bruder lieben. Ich sage nochmal, unter einem Dach ist am schwersten. Und selbst da, wo die Ehe in der Krise ist, fängt es damit an, dass er eine neue Jesusliebe einerfüllt. Dass man auch die Schwächen und die Gebrechen des anderen tragen kann. Die kennt man natürlich. Je näher man zusammenlebt, kennt man auch die schwierigen Eigenheiten und die merkwürdigen Besonderheiten, aber man kann lieben, weil Jesus uns so sehr geliebt hat. Das ist ganz wunderbar, die Liebe mit zu Jesus ist die Triebkraft unseres Lebens und sie geht nicht von uns aus, sie geht von Jesus aus. Und wenn du darüber nachdenkst, dass Jesus dich lieb hast, mit deinem ganzen Selbsterkenntnis meiner Höllenfahrt, meines Herzens, den ich kenne und das ich immer mehr erkenne, je älter ich werde, wir Alten sehen das ja noch aus unserer Jugend, die ist dann gar nicht mehr verklärt, wo wir noch einmal alle sehen, wie wir mit Kameraden in der Schulklasse spöttisch umgegangen sind, wie wir einen verhöhnt haben, bloß weil er ein körperliches Gebrechen hatte. Kinder im Kindergarten, die können grausam sein. Reden Sie nur nie von unschuldigen Kindern. Da ist schon die ganze Unart der Sünde angelegt, innen drin, was dann oft im Leben wieder rauskommt. Aber er hat uns geliebt, Jesus liebt uns umso mehr. Und je mehr wir gefallen sind, liebt er uns noch viel mehr. Und dann können wir die Finsternis überwinden, dass sie keinen Raum mehr hat. Es gibt so ein Eidlinger Lied, Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Jesus, die Freude, die Mauern durchbricht. Auch in den Spannungen dieser Welt, in der ostafrikanischen Erweckung, war das der erste Punkt, als der Missionar, ein Engländer, ein Missionsarzt und ein Schwarzer erkannt haben, dass sie sich gegenseitig verachten. Wissen Sie, dass schwarze Menschen die Weißen verachten? Die haben genauso den Rassismus wie die Weißen gegenüber den Schwarzen. Und die Chinesen gegenüber den Europäern und die Europäer gegenüber den Chinesen und die Zigeuner erst recht über uns bürgerliche Leute. Deshalb wollen die gar nicht so leben wie wir. Und das ist immer so, die Alten gegen die Jungen und die Jungen gegen die Alten. Und das ist immer das eine. Und dann haben sie gesagt, das ist eigentlich Sünde vor Jesus. Und sie haben das voreinander bekannt. Ich verachte dich. wie sie einander annehmen konnten als von Jesus geliebte Leute. Und das war in der ostafrikanischen Erweckung so groß, die ging von Ruanda aus. Und das war eigentlich zuerst ein Erkennen der Sünde, nicht, dass man das groß redet, sondern sagt, du, ich bitte dich um Verzeihung. Ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl ist entstanden, ein ganz neues Erkennen. Und die Botschaft der befreienden Liebe von Jesus ist weitergegangen. Jetzt ist das heute für uns am Heiligen Abend eine Botschaft. Wir haben so viel von diesem Licht gesprochen, dass Jesus ist, zum Licht auf dem Hirtenfeld, wie Jesus uns erleuchtet. Im Licht erkennt man auch seine Versäumnisse. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist bei uns allen auch jetzt an diesem Weihnachtsfest, da hängt bei vielen auch der Haussegen schief. Da sind Dinge mit unseren Kindern und da sind Spannungen und im Befreundeten in der Gemeinde ist sowieso furchtbar viel Spannung. Nicht hier in der Lahö, aber bei Ihnen zu Hause. Wir wissen das, wie das oft ist. Um Ehrensachen und um böse Worte, die geredet wurden und hintenherum und Spannungen. Da hat die Finsternis einen Raum, uns das Weihnachtslicht der Liebe Jesu zu verdunkeln. Und das ist wichtig, dass wir das in Ordnung bringen. Jesu Name bringt der Seele auch in tiefster Nacht ein Licht, in dem Lied Jesu Name nie verklingen. Ganz wunderbar, wie das Menschen immer wieder entdeckt haben. Dieses Licht möchte mein Leben umgestalten. Und wenn ich noch in der alten Art bleibe, dann habe ich das Licht von Jesus nicht. Das ist so wunderbar. Ich habe mich gefreut, wie dieser Straßenbahnfahrer mir das bekannt hat. Seitdem ist mir das so groß geworden. Egal, wie es einer einem bezeugt, aber irgendwo kann der Herr Jesus das schaffen, dass Menschen durchbrechen zum Licht. Und er sagt, seitdem habe ich das Leben gefunden. Ich will doch nicht den Weg zur Hölle gehen. Ich möchte doch frei werden von der Dunkelheit meiner Seele. Und das ist auch für uns in diesen Tagen ganz wichtig, dass wir unsere Sünde ins Licht von Jesus bringen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Weihnachten ist ein Fest, dass Jesus gekommen ist und bei Menschen alles neu macht, funkelnagelneu. Und die Werke des Teufels zerstört, damit die keinen Raum mehr haben. Und das ist dann ganz wunderbar, wie ihr Leben erfüllt wird von der Jesusliebe. Es ist wahrscheinlich für Menschen, die ganz fern sind vom Glauben, das Allergrößte, wenn sie eine echte Jesusliebe erleben. Ich war ein Student, war Architekt bei uns in der Gemeinde, der hat erzählt, wie er in England in einem Wohnheim war. Und da war eine Frau, die sehr schwer trug, weil sie ein körperlich im Gesicht ein entstelltes Aussehen hatte. Aber sagt, die Frau hat mir, ich war ganz weit weg, die Jesusliebe so wunderbar bezeugt. Ich bin durch diese Frau in dem Studentenheim zum Glauben an Jesus gekommen. Vielleicht hat sie durch ihr schweres Schicksal mehr mitfühlen können mit anderen und hat gehört. Es fängt ja an zunächst, dass wir hören, was die Menschen drückt. Der beste Seelsorger kann hören und die Leute mal erzählen lassen aus ihrem eigenen Leben, aus den Nöten ihres Lebens. Und dann dürfen sie davon erzählen, wie Jesus Licht in meine Dunkelheit gebracht hat und wie er auch in die Dunkelheit der anderen Menschen diese Freude bringt und eine ganz große Gewissheit, weil nicht mein Glauben und mein Leben die Grundlage ist, sondern die Liebe Jesu, der mich errettet hat, aus der Macht der Finsternis befreit hat. Wir wollen noch beten. Herr, vielen Dank, dass du das tust in unserem Leben. Wir sind so froh, dass es nicht um Dogmen geht, um komplizierte Lehren und nicht um kirchliche Vereine und um Organisationen, sondern um dich und uns und deine Rettungstat, dass du unser Leben erneuern willst und diese Liebe in uns entzünden willst. Ohne Liebe geht gar nichts in dieser harten Welt, in dieser grausamen Welt der Finsternis. Und setze uns zum Segen. Wir danken dir für diesen Tag deines Kommens und du sollst etwas neu machen, wirklich ganz neu, bei uns, in unseren Gemeinden, aus denen wir kommen, in den Familien, aus denen wir kommen. Und gib uns so deine Liebe ins Herz, dass wir es weitergeben können, dass wir im Licht wandeln und dass uns deine Gebote keine Last sind, sondern wunderbare Wegweisungen, ja Verheißungen, was du aus unserem zerbrochenen Leben noch neu machen willst. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort unverbrüchlich gilt und dass es auch eine Leitlinie deines wunderbaren Handeln bist und dass es an allen Tagen neu ist und lebendig und wahrhaftig und durchdringt und aktuell und dass wir mit deinem Wort leben dürfen. Ganz herzlichen Dank. Segne auch all die Gottesdienste und die Menschen, die heute Gottesdienste aufsuchen, dass sie nicht nur über Sozialarbeit etwas hören, sondern von deiner Rettungstat, dass du die Macht des Teufels der Finsternis besiegt hast und dass es keinen Menschen gibt, der nicht deine Befreiung erleben kann. Danke, Herr. Amen.